Weil unser Credo ist, dass eine Technologien, die von diversen Teams, also Männern und Frauen gleichermaßen gebaut werden und entwickelt werden, einfach in Zukunft mehr Probleme lösen können und einfach nachhaltiger und erfolgreicher sind.
Wir sehen ja aus den ganzen Statistiken, dass ungefähr jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet wird. Das heißt, das weibliche Unternehmertum ist im Vormarsch.
Was wir mit Female Founders und auch mit unserem Fund F gesehen haben, ist, dass es unglaublich viele Frauen gibt, die mehr wissen wollen zum Thema Finanzen, die verstehen wollen, wie sie ihre Pensionsvorsorge gestalten wollen, die aber auch verstehen wollen, wie kann ich Vermögen aufbauen, um mir mein Eigenheim zu finanzieren.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 12, Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl mit Natascha Fürst und Nina Wöss, der Female Founders, über Frauen in der Startup-Landschaft und Frauen als Unternehmerinnen.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Reihe BMF Geldanschauung. Ich freue mich sehr, dass ich heute erstmals zwei Gäste bei mir habe, und zwar zwei sehr engagierte Damen. Einerseits die Natascha Fürst und andererseits die Nina Wöss. Zusammen seid ihr die Female Founders und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Female Founders ist vielleicht manchen ein Begriff, ich glaube ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht. Erzählt einmal kurz, was dahinter steckt, bitte.
Also Female Founders ist eine Organisation, ein Unternehmen, das ich vor inzwischen 10 Jahren mitgegründet habe. Das hat sich über die letzten 10 Jahre sehr stark entwickelt und wie der Name sagt, richten wir uns primär an Gründerinnen. An Gründerinnen von Technologieunternehmen in ganz Europa und das hat verschiedene Aspekte. Und das Unternehmen und die Angebote, die wir für die Gründerinnen bereitstellen, sind inzwischen sehr breit gefächert und ich und meine Mitgründerin Lisa Fassel leiten inzwischen einen Investmentfonds, der sich das Thema auf die Fahnen geschrieben hat und Natascha, die neben mir sitzt, ist inzwischen die CEO von Female Founders und treibt die Themen voran.
Und einen Satz, den ich vielleicht noch hinzufügen möchte. Mittlerweile ist Female Founders die bekannteste und noch größte Plattform für Frauen im Technologiebereich, weil unser Credo ist, dass eine Technologien, die von diversen Teams, also Männer und Frauen gleichermaßen, gebaut werden und entwickelt werden, einfach in Zukunft mehr Probleme lösen können und einfach nachhaltiger und erfolgreicher sind.
Großartig, was sich da in den letzten 10 Jahren schon getan hat. Ich freue mich persönlich auch sehr, dass ihr euch Zeit nehmt, weil auch ich meine erste berufliche Station mit Unternehmerinnen gemeinsam begangen habe sozusagen. Ich war im Gründerinnenzentrum Steiermark vor rund 20 Jahren tätig und habe dort Frauen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit begleitet, habe mich dann auch immer weiter engagiert bei der jungen Wirtschaft, bei Frauen in der Wirtschaft und auch als Wirtschaftslandesrätin in der Steiermark habe ich einen Fokus auf Unternehmensgründerinnen, bewusst Frauen gelegt, weil mir das ein großes Anliegen ist. Jetzt habt ihr vor 10 Jahren gegründet. Was war damals ausschlaggebend? Gab es da irgendeinen Moment, wo ihr gesagt habt, das braucht's, wir wollen das in Wien, wir wollen das in Österreich starten? Oder seid ihr da irgendwie so hineingerutscht? Hat sich das entwickelt? Erzähl einmal.
Es ist eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, die du jetzt gebracht hast. Also mein Hintergrund ist in der Venture Capital Finanzierung. Ich war zu dem Zeitpunkt schon bei einem Investmentfonds, bei Speedinvest und habe tagtäglich Berührungspunkte mit vor allem Gründern gehabt. Ja. Es war vor 10 Jahren natürlich auch noch fast, ich würde sagen, schlimmer, wenn man das Wort verwenden darf, als heute. Also weniger Repräsentation von Frauen oder auch generell diversen Gesichtspunkten. Und habe mich dann als Young Professional damit auseinandergesetzt, was das eigentlich heißt, als Frau in der Technologieszene, in der Finanzindustrie unterwegs zu sein. Und habe begonnen, mich zu vernetzen. Und habe dann gesehen, dass es eigentlich wenige Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen. Wirklich auch für Austausch, für Lernen und dann aber natürlich auch für berufliche Möglichkeiten und für Finanzierung von Unternehmen. Und nachdem wir das damals nicht vorgefunden haben, war das der Anlasspunkt für uns, das selbst zu gründen. Und das war der Startpunkt für Female Founders.
Spannend. Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, den du jetzt eingebracht hast, weil wir sehen ja aus den ganzen Statistiken, dass ungefähr jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet wird. Das heißt, das weibliche Unternehmertum ist im Vormarsch. Aber ich glaube, man muss schon genauer hinschauen, in welchen Branchen das ist, in welchen Bereichen. Und gerade der Technologiebereich ist natürlich nach wie vor sehr männlich dominiert, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Genau, also es gibt auch Zahlen und Daten und Fakten dazu, dass man, also wir haben eine 51-prozentige Gründerinnenquote, gerade wenn wir uns die Einzelunternehmen anschauen, wo Frauen aufgrund von, Rollenbildern, ich möchte fast sagen veralteten Rollenbildern, noch immer in sehr klassisch wie man sagen würde, weiblich dominierten Branchen gründen. Und unser Ansinnen bei Female Founders ist es ja, dass wir auch die Zukunft mitgestalten. Bedeutet, dass wir die Gründerinnenquote im Technologie- und skalierbaren Bereichen entsprechend erhöhen, weil auch das Kapital, das diesen Innovationen auch folgt, nicht neutral ist. Und deswegen sagen wir auch immer, es ist nichts, was man gegen Männer verstehen sollte, sondern für eine gleichberechtigte, resiliente, unabhängige Zukunft, die uns allen, also die für alle lebenswerter ist. Also das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen. Ja.
Absolut. Ganz generell finde ich, wir müssen das gesamte Potenzial der Gesellschaft heben. Und da haben gerade Frauen ganz viel Potenzial, was in manchen Bereichen eben noch nicht genutzt ist. Und das ist eben so ein Bereich, in dem ihr tätig seid. Würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch schon daran liegt, dass vorgelagert in der Ausbildung im MINT-Bereich wir auch noch Nachholbedarf haben? Ich meine, wenn man beispielsweise sich die technischen Universitäten anschaut oder die HTLs, dann haben wir dort natürlich auch einen geringeren Mädchenanteil. Und könnte das sein, dass sich das dann natürlich logischerweise auch fortsetzt?
Zu 100%. Ich kann da Zahlen von der Iris Appiano, die beim AMS die Frauenweiterbildungsprogramme leitet, nennen, die gesagt hat, dass sich gerade auch, wenn wir uns die Lehrberufe anschauen, weil wir sind ja immer im universitären Bereich unterwegs, gleichzeitig wissen wir auch, dass Schlüsseltechnologien in Zukunft auch wahnsinnig davon abhängen, wie viele Lehrberufe oder Lehrlinge wir in diesem Bereich bekommen. Mechatronik, Software und so weiter. Und sie hat gesagt, wenn wir uns diese Zahlen anschauen, sehen wir, dass Frauen noch immer in Bereichen, nämlich Bürokauffrau, die Lehre machen oder Friseurin. Bei Männern sind es dann eben der Kfz-Techniker und eben der Software quasi oder die Softwareausbildung. Bedeutet, der technische Fokus ist selbst in Lehrberufen massiv schon, ich möchte sagen, gebiased. Und das beginnt ja schon im Kindergarten, das beginnt schon bei der Elementarpädagogik, wo man ansetzen darf und Frauen oder Mädchen sagen sollte, das Ziel ist es jetzt nicht, dass du besonders gut, klinge jetzt polemisch, putzen kannst, sondern dass du tatsächlich irgendeinen Werkzeugkasten bekommst zum Geburtstag und nicht den klassischen Staubsauger, wie man das ja oft sieht, oder das Küchengerät. Ja.
Also ich glaube,
er hat sehr viel mit Erziehung zu tun. Und da glaube ich, darf es, vor allem wenn es um die Potenziale auch für den Standort Österreich geht, ein Umdenken geben, hin zu Transformation, weg zu Tradition, wenn es jetzt um diese Rollenbilder geht, weil, ich bringe euch nur eine Zahl mit, wenn wir in Europa selbst das Unternehmerinnen-Gap, also diese Lücke von Frauen und Männern, die im skalierbaren Bereich gründen, schließen, würde das 7% jährliches BIP-Wachstum für die EU bedeuten. 7%.
Also so viel zum Potenzial.
Ja? So viel zum Potenzial, das nehmen wir gerne, würde ich sagen, oder?
Absolut, ja. Ich glaube aber, gerade in dem Bereich ist es auch so, dass steht der Tropfen den Stein hüllt, weil ich kann mich jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch wirklich an viele Initiativen erinnern, mehr MINT für Mädchen und so weiter. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat sich Gott sei Dank bei der Wahl der Lehrberufe schon was getan. Die klassischen sind nach wie vor, wie du gesagt hast, Verkäuferin, Bürokauffrau, Friseurin, aber unter den Top 3 ist meines Wissens mittlerweile schon Mechatronikerin. Also man sieht, langsam beginnt diese Entwicklung zu greifen. Das finde ich sehr positiv und auch ermutigend, dass man eben auch was ändern kann und dass auch Initiativen wie eure hier sicherlich in den nächsten Jahren da auch noch den Weg aufbereiten wird.
Ja, also Role Models, glaube ich, Nina, vielleicht magst du dann auch was dazu sagen, sind in unseren Augen wirklich etwas, was nachhaltig und ganz viel Transformation quasi lostreten könnte.
Auf jeden Fall. Und das eine bedingt immer das andere. Also wenn wir über die Gründerinnen sprechen, dann geht es auch darum, wer bewegt sich denn sonst in diesem ganzen Innovationsuniversum. Gründerinnen sind eigentlich so gut wie immer auf der Suche nach Kapital. Dann muss man sich ansehen, wer verteilt das Kapital, also wer besitzt es, wer trifft die Entscheidungen, wo es hingeht. Und das ist eben aktuell auch dort so, dass auch dort die Entscheidungsgremien eigentlich durch die Bank von Männern besetzt sind. Das hat einen Grund, hat historische Gründe, es braucht immer gewisse Erfahrung, teilweise Jahre, Jahrzehnte, bis man überhaupt in das Gremium kommen darf, aufgrund einfach auch von Arbeitserfahrung und anderen Dingen, die man mitbringt. Aber man muss halt irgendwann damit beginnen, dass es sich verändert. Und das wäre jetzt sehr dringend an der Zeit, dass sich diese Zusammensetzung von diesen Gremien verändern, weil sich das direkt niederschlägt auf die Verteilung des Kapitals, also auf die Investments und die Investmententscheidungen. Und das bedingt einander. Also die Diversität auf der Finanzseite versus die Diversität auf der Gründerinnenseite. Also das Versus kann man eigentlich wegnehmen, weil es hängt zusammen direkt.
Also gibt es wirklich den Connex, der Nachweis leistbar ist. Ich denke auch, die Politik kann hier entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Ich möchte euch auch ein Beispiel nennen. Wir hatten in der Steiermark ein Förderprogramm für Scale-Ups, für Start-Ups, gerade auch aus dem universitätsnahen Bereich. Und wir haben uns damals entschieden, dass wir einen Förderbonus für jene Teams geben, wo Frauen dabei sind, beziehungsweise Frauen hier auch eine Führungsrolle übernehmen. Also wir haben da versucht, wirklich Anreize zu schaffen, dass Frauen dort in diesen Teams auch Chancen bekommen.
Ja, ist unglaublich wichtig. Also diese verschiedenen Anreize tragen dazu bei, dass Frauen sich teilweise auch überhaupt trauen, sich in gewisse Positionen zu begeben, Verantwortung zu übernehmen. Denn also diese Frauen, die haben alles, was sie brauchen. Die haben die Ausbildung, die haben das Wissen, die haben das Auftreten, was auch immer es dann benötigt in der Einzelsituation. Also es gibt ja unglaublich viele gut gebildete, gut aufgestellte Frauen da draußen. Also unser Blinkwinkel ist so, dass wir sagen, es scheitert nicht daran, dass es die Frauen nicht gibt. Also das ist wirklich ein Argument, da würde ich fast sagen, das lasse ich nicht mehr gelten. Höre ich wirklich sehr ungern. Das heißt, es geht jetzt darum, dass man diese Frauen findet, dass man ihnen ermöglicht, eben überhaupt teilzunehmen in diesem ganzen Ökosystem. Und ja, dann muss ohnehin jeder und jede von uns das Beste draus machen. Aber wenn man sich das im Big Picture anschaut, dann ist nicht das Problem, dass es keine Frauen gibt.
Also es geht eher darum, dass sie dann auch die entsprechenden Netzwerke haben, die entsprechenden Zugänge. Und ich glaube, es geht gerade in diesem Bereich jetzt weniger um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als oftmals genannt wird als Hemmnis. Oder ist es auch in dem Bereich spürbar? Was meinst du?
Beides. Natascha? Also ich glaube, es ist kein Oder, sondern es ist ein Auch. Wenn ich ganz kurz noch zu der Sache oder zu deiner Frage nach politischen Rahmenbedingungen was hinzufügen darf. Eine Sache, die wir schon auch, und das positioniere ich jetzt einfach bei dir, was wir schon auch immer wieder hören, ist das Thema Auftraggeberinnen oder Auftraggeber. Und ich glaube, dass die Politik, gerade wenn es jetzt um die identifizierten Schlüsseltechnologien der Zukunft geht, die öffentliche Hand oder gerade staatsnahe Unternehmen für, also Beschaffung, Stichwort Beschaffung, da wahnsinnig einen unglaublichen Hebel haben könnte, dass man sagt, die öffentliche Hand hat im Endeffekt, ich stelle das immer so, das ist so ein bisschen das Frachtschiff. Ja, es ist natürlich behäbig, es gibt gewisse Regulatorien, top. Dann kommen Startups in einer oder bereits Scale-Ups in diesem Bereich fast wie ein Speedboot daher, weil sie einfach agil sind und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man dieses Frachtschiff und dieses Speedboot zusammenbringt, dass sie möglichst gut gemeinsam zurecht oder weiterkommen. Und das wäre nur meine Bitte oder auch etwas, was wir oft von unseren Gründerinnen hören. Investoren lieben es oder Investorinnen lieben es zu sehen, dass es bereits Kundinnen und Kunden gibt. Wenn es aber Kundinnen und Kunden gibt, die öffentliche Hand sind, die credible sind, also die einfach auch das Vertrauen dann in dieses Unternehmen Referenz, noch einmal untermauern als Referenz, dann ist das etwas, wo ich glaube, dass der Standort Österreich wirklich unglaublich viel Schwungmasse lostreten kann.
Also das ist ein sehr guter Hinweis, wie sozusagen die öffentliche Hand hier Ausschreibungen gestalten kann, damit auch solche jungen Unternehmen zum Zug kommen können.
Genau. Okay. Ja. Also das wäre im Endeffekt eine Bitte oder einfach ein Hinweis, weil wir das sehr oft sehen und wissen, dass es da einfach einen großen Hebel gäbe. Und das Thema Vereinbarkeit ist in meinen Augen sehr wohl noch eines. Stichwort auch Karenzmodelle für Selbstständige. Ja, also da glaube ich sehr wohl, dass dadurch, wir wissen, dass Frauen tendenziell später gründen als ihre männlichen Kollegen. Weil wir noch immer einen Gender Pay Gap haben in Österreich, der dazu führt, dass man nicht denselben Zugang zu Kapital oder Kredit insgesamt hat, was wiederum das Thema Kredibilität, also Vertrauen und so weiter, also das spielt ja alles mit, wie wir vorhin schon noch ein bisschen angespielt haben, es ist immer so ein Henne-Ei-Thema. Ja? Und ich glaube, dass das Vereinbarkeitsthema sehr viele Frauen davon abhält, dann wirklich den Schritt in dieses Deep-Tech-Ökosystem einzutreten und so weiter. Also dass es sicher ein Hemmschuh ist.
Nach wie vor. Weil ich hätte mir vorstellen können, dass gerade jetzt bei jungen Studierenden, wo das Kinderkriegen oft noch kein Thema ist, weil das ja sich auch noch hinten verlagert, dass es da noch nicht so ein Hemmschuh ist. Aber wahrscheinlich denken die jungen Damen auch schon weiter. Und das hat dann dennoch einen Einfluss, ja.
Genau, es ist das. Plus die Gründerinnen sind oft schon um die 30, wenn sie denn dann gründen. Und wenn du dann von 25 bis 35 denkst, so grob in dem Rahmen, dann ist es natürlich auch der Zeitpunkt, wo man sich überlegt, bekommt man Kinder, wie, wann, mit wem. Und das fällt sehr oft mit der Gründung zusammen. Und insofern ist dann schon sehr direkt auch die Frage, wie regle ich die Betreuung, was ist meine Versicherungssituation, was ist meine finanzielle Situation und kann man... Dann kommt noch on top, wie sieht das auch meine Umwelt im Sinne der Geldgeberinnen? Das sollte natürlich kein Hemmschuh sein, Gleichzeitig sieht man natürlich sehr, sehr viele männliche Gründer, die finanziert werden, haben Kinder und das ist auch super.
Und das ist dort kein Thema, gell?
Genau, das ist überhaupt kein Thema. Es ist vielleicht sogar ein Pluspunkt, weil das heißt, er kann sonst auch noch Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Bei den Frauen hingegen ist es dann so, naja, aber wenn die CEO ist und Co-Gründerin von der Firma, was bedeutet das? Und das ist dann schon eine Frage, die sehr praktische Auswirkungen hat.
Erinnert mich auch an uns Politikerinnen. Bei den Kollegen ist das nie ein Thema, ob man Familie oder Kinder hat, bei uns schon. Also Ausbau der Kinderbetreuung, flexiblere Öffnungszeiten, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Spannend finde ich auch, was du gesagt hast, Natascha, Karenzmöglichkeiten für Selbstständige. Ja. Also auch das da wäre das etwas, wirklich, wo man nochmal hinschauen muss.
Auf jeden Absolut. Fall. Und einen Punkt, also ich glaube jetzt 6 aus 100 Gemeinden in Österreich haben jetzt quasi flächendeckende Kinderbetreuungsthemen und ich finde, es ist auch an der Zeit, dass man das nicht immer den Frauen umhängt und sagt, wir müssen Frauen entlasten, damit und so weiter, sondern nein, es geht ja um Familien. Wir wollen ja, dass Österreich oder dass Familien Kinder bekommen oder Paare Kinder bekommen. Und ich glaube, das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Und deswegen wäre es toll, wenn man diesen Diskurs nicht wieder irgendwie den Frauen umhängt, sondern sagt, okay, man hat es während Corona sehr schön gesehen, ja, wo die Elementarpädagoginnen und Lehrkräfte in Österreich im Endeffekt der Backbone der Wirtschaft waren. Da hat man dann einmal gesehen, wo wirklich die Schlüsselpersonen in Österreich sitzen, ja, nämlich in den Krankenhäusern, vordergründig weiblich und, die das Werkel am Laufen halten. Und ich glaube, nachdem ja in Österreich auch Frauen die Mehrheit sind, wäre schön, wenn man uns realpolitisch endlich einmal so behandelt.
Starke Aussage, zu Recht, wie ich finde, weil wir auch immer im öffentlichen Diskurs überlegen, ja, warum haben wir eigentlich in Österreich vergleichsweise jetzt mit anderen Ländern eher wenige Kinder, obwohl es ja diese und jene finanzielle Unterstützung gibt. Also öfter mal jungen Frauen zuhören, was wirklich das Thema ist und dort dann anpacken.
Ja.
Also danke für das starke Plädoyer.
Gerne.
Vielleicht noch ein Thema, was ich in meinem Ressort auch sehr stark für Frauen fördern möchte, nämlich das Thema Finanzbildung. Das hängt ja auch zusammen damit. Ihr habt vorher gesagt, die haben weniger Zugang zu Kapital, bekommen dann auch oft weniger Chancen von möglichen Investoren. Jetzt haben wir gerade über Mutterschaft gesprochen. Da kommt unweigerlich das Teilzeitthema dazu. Und wir sehen auch, dass bei der Finanzbildung sich Frauen weniger informiert fühlen. Also dass es auch da einen Gender Gap gibt. Wir haben deswegen vor, dass wir in der Nachfolgestrategie für Finanzbildung in Österreich einen ganz starken Frauenschwerpunkt auch machen. Ich denke, das wäre auch etwas, wo die Female Founders mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen könnten. Habt ihr in diese Richtung da auch schon Erfahrungen oder Initiativen gesetzt?
Ja, da leuchtet mein Gesicht, weil das Thema so wichtig ist.
Man sieht es leider nicht im Podcast, aber dieser Klo ist echt ein Wahnsinn.
Muss man zumindest verbal dazu sagen. Warum ist das wichtig? Weil das Thema Geld betrifft uns ja wirklich alle jeden Tag. Also alle Bürgerinnen und Bürger, es ist einfach die notwendige Ressource, um einfach das Leben zu bestreiten. Gleichzeitig kommt das mit einer Kultur in Österreich, dass man ungern über Geld spricht, dass es auch als eher abschätzig angesehen wird, wenn sich dann zum Beispiel genau diese Gründe, die schon erfolgreich waren, vielleicht auch mit den dementsprechenden Statussymbolen behängen bzw. befahren. Aber da muss ich dann sagen, das hat dann natürlich auch seine negativen Auswirkungen. Denn wenn man nie über Geld spricht, dann ist man natürlich weniger informiert. Dann traut man sich, Fragen nicht zu stellen. Dann bespricht man das vielleicht nicht mal mit seinen besten Freundinnen oder seinem Partner, seiner Partnerin. Und das hat direkte Auswirkungen, vor allem auf uns Frauen. Man sieht es in der Altersarmut. Mhm. Man sieht es dann direkt auch in Entscheidungen im Lebensbereich, der äußerst intim ist. Bleibe ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit der ich verheiratet bin, mit der ich Kinder habe. Das klingt alles immer so, als sollte sich der Staat nicht einmischen. Und nein, natürlich sollte sich der nicht einmischen, in wie wir alle unsere Beziehungen und Familien leben. Aber der Staat hat dann die direkten Konsequenzen eben in der Altersarmut, die wir vor allem bei Frauen sehen.
Und er hat schon die Rahmenbedingungen auch, die er entsprechend gestalten kann. Ne?
Richtig, also das sehe ich genauso. Und was heißt das konkret? Also was wir mit Female Founders und auch mit unserem Fund F gesehen haben, ist, dass es unglaublich viele Frauen gibt, die mehr wissen wollen zum Thema Finanzen, die verstehen wollen, wie sie ihre Pensionsvorsorge gestalten wollen, die aber auch verstehen wollen, wie kann ich Vermögen aufbauen, um mir mein Eigenheim zu finanzieren oder auch mir die schönen Dinge im Leben zu leisten, die dann bei jedem von uns unterschiedlich sind und die sich dazu austauschen wollen. Und dazu braucht es ganz oft im ersten Schritt weibliche Räume, mhm, nenne ich das jetzt mal.
Formate entsprechende. Mhm.
Genau. Mhm. Um dann mal diese Ängste abzubauen, vielleicht dann doch die blöde Frage zu stellen, was ist eigentlich Zinseszins? Weil man sollte es ja wissen, aber vielleicht weiß man es dann doch nicht. Und wenn man diese Scham dann mal überwunden hat, dann auch ins Tun zu kommen. Das wird bei allen unterschiedlich ausschauen, aber ja, vielleicht kauft man sich den ersten ETF, vielleicht überlege ich mir, wie gründe ich ein Unternehmen, wie kaufe ich Anteile in einem Unternehmen. Das ist ja dann sehr mannigfaltig. Mhm. Das Wichtige ist, wirklich mal den Zugang zum Wissen zu haben und dann aber wirklich was zu tun. Weil Wissen gibt es ja wie immer genug, auch gratis verfügbar, einfach verfügbar, aber dann ins Handeln zu kommen und wirklich anzufangen und zu verstehen, das ist alles viel weniger komplex, als es klingt.
Genau, und da die Ängste auch nehmen. Ja. Also diese reinen Formate für Frauen, damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Eben beispielsweise ein Gründerinnen-Coaching nur für Frauen. Genau. Wir merken das in vielen Bereichen, auch bei Sitzungen, wenn hier Frauen und Männer sitzen, dass die Frauen oft die Zurückhaltenden sind, sich nicht melden, nicht einbringen. Die Herren nehmen sich immer sehr viel Raum. Also glaube ich, dass gerade auch bei der Finanzbildung es solche rein weiblichen Formate braucht.
Genau, und die schaffen wir auch. Also um konkret auf deine Frage zu antworten, das tut zum einen der Fonds, indem er sehr konkret auch, also ein Venture Capital Fonds hat im Endeffekt im Hintergrund Investorinnen und Investoren, die diesen Fonds im Endeffekt befüllen, sagen wir so. Mhm. Bedeutet auch, der Fonds versucht hier als Role Model voranzugehen und zu sagen, es bringt dir jetzt auch nichts, wenn dann in dem Fonds, der diese genderdiverse oder diese Linse quasi einzieht für sein Investment, wenn da nur männliche Partner im Hintergrund sind, die investiert haben. Das heißt, indem man mehr Frauen zu Investorinnen macht und ihnen quasi eine Möglichkeit gibt, ihr Geld entsprechend zu investieren und im Endeffekt den Rest für sie übernimmt, ist das ja schon ein gutes Angebot, das man hier anbietet. Das ist einmal das, was der Fonds macht, und auch diese Sichtbarkeit erhöht er natürlich massivst, weil einfach die Lisa und Nina hier zwei Managing Partnerinnen sind und die einen VC-Fonds leiten, und das ist ja auch nicht, sieht man leider noch nicht alle Tage, also ich bleibe hoffnungsvoll.
Wirklich großartig, ja?
Und bei den Female Founders ist es so, dass wir im Endeffekt jetzt nicht nur ein Konzept geschrieben haben für die Female Money Days, sondern bei unseren Eventformaten, die wir jetzt in ganz Europa austragen. Also wir waren letzte Woche gerade in Barcelona. Wir versuchen nicht nur Gründerinnen im Raum zu haben, sondern sagen, okay, wo gibt es den Hebel? Stichwort Corporate Venturing bedeutet, wo könnten potenzielle Kundinnen und Kunden für unsere Gründerinnen, die wir im Raum haben, auch gleich mit in den Raum mit dazugenommen werden. Und dazu packen wir dann noch die Investorinnen. Und wir sagen dann immer, da passiert dann die Magie, ja, weil man nicht in dieser Seifenblase ist, wo Gründerinnen immer nur über dieselben Probleme sprechen oder die Herausforderungen, sondern man gibt gleich die Lösungskomponente, nämlich potenzielle Kundinnen, potenzielle Investorinnen mit dazu.
Deshalb wirklich ein europaweites Netzwerk mittlerweile.
Ja.
Sehr gut.
Genau. Und das, also wir sind jetzt dann demnächst, also wir sind jetzt in Wien. Bist herzlich eingeladen auch zur FFX. Female Founders Experience sind dann in München und in Zürich. Also versuchen da auch wirklich, kooperieren dort mit einer großen Bank, kann man auch dazu sagen. Und dieses Konzept werden wir auch jetzt in Österreich ausrollen, um eben mehr über Kapital zu sprechen. Eine Zahl gebe ich dir noch mit. Unabhängig davon, dass wir wissen, dass 50% der Ehen geschieden werden, ja, sind es 67% der Frauen, die sagen, ich traue meinem Partner mehr Finanzkompetenz zu. Gleichzeitig, und das ist das Wilde, wissen wir, dass Frauen, wenn sie investieren, weil sie eben nicht denselben Zugang zu Kapital haben, unglaublich gescheit sind, weil sie total gut abwägen, wo sie investieren, nachhaltiger veranlagen und das Social Return on Investment, also das, was gesellschaftlich zurückkommt, ihnen um 50% wichtiger ist. Und gleichzeitig die Gründerinnen, in die sie investieren, idealerweise dann auch noch einen höheren Return on Investment für die Gesellschaft generieren, weil wir auch wissen, dass Gründerinnen langfristiger am Markt bestehen und erfolgreicher sind.
Also sie gründen später,
sind resilienter und so weiter. Und das ist Win-Win-Win. Und wenn wir das jetzt noch hebeln und auch die Politik nachzieht und es potenziell auch das Thema Beschaffung ein bisschen angesprochen wird, das Thema, wie können wir internationale Investorinnen auch nach Europa anziehen. Also es gibt viele, die nach Good Old Europe investieren wollen. Ja, denen sollten wir die Möglichkeit geben.
Absolut.
Stichwort Schwungmasse in Bilanzen. Dann glaube ich, können wir unglaublich viel hebeln und dann darf auch Europa wieder wahnsinnig stolz auf sich sein, was es by the way auch jeden Tag sein sollte, weil wir, glaube ich, ein toller Nährboden sind für Gründungen und auch für mehr Gleichberechtigung in der Zukunft und Innovationen, die uns allen ein bisschen weiterhelfen.
Also unbestritten, wir haben unglaublich tolle junge Leute mit guten Ideen, innovative junge Unternehmen. Oft ist es ihnen derzeit nicht möglich, sich in Europa zu entfalten. Mhm. Genau deswegen auch im Bereich dann Finanzierung, Startup-Förderung, da braucht es sicherlich noch mehr Initiativen. Da ist auch einiges geplant. Mhm. übrigens, auch in Österreich, ein Scale-Up-Fonds.
Ja, finden wir toll.
Der in Vorbereitung ist, genau.
Und wichtiger Schritt.
Ja, danke. Jedenfalls ist es, glaube ich, auch ganz klar jetzt herausgekommen, es ist nicht nur ein Thema der Gleichstellung, sondern es ist auch eine ganz starke wirtschaftliche Komponente.
Ja, auf jeden Fall.
Riesenhebel, riesiger Hebel. Für Österreich und Europa, muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt ganz konkret, wenn wir jetzt eine Zuhörerin haben, die sich überlegt, sich selbstständig zu machen oder vielleicht eine Geschäftsidee schon länger im Kopf hat, die kann sich bei euch melden. Wie kann sie hier Unterstützung finden?
Bei Female Founders einfach gerne, Newsletter ist immer ein gutes Thema, oder uns auf den sozialen Medien auch folgen, weil wir dort immer tagesaktuelle Themen behandeln und auch sagen, wo wir wann sind und was wir veranstalten. Tatsächlich auch einfach per E-Mail an uns wenden und zu einem unserer Events kommen, weil wir glauben sehr an digital, und dadurch, dass wir in Europa aktiv sind, ist es natürlich super, dass man digitale Möglichkeiten hat, aber wir sind auch immer gerne miteinander im Raum, weil wir wissen, dass dort auch ganz viel passiert und es positiv sein kann, wenn man sich dann persönlich trifft. Also gerne zu einer Veranstaltung von uns kommen und einfach um Hilfe bitten, weil das ist übrigens auch ein Appell. Es ist wirklich okay, um Hilfe zu bitten, und auch ganz wichtig, weil nur so kommen wir weiter. Und es bringt überhaupt nichts, wenn wir alle die ganze Zeit so tun, als wäre alles super duper und wir haben keine Herausforderungen im Gründungsprozess. Also wir sind hier, um zu helfen, und tun das auch sehr gerne.
Ihr seid da europaweit mittlerweile sichtbar. Gibt es irgendein Land, wo ihr sagt, da habt ihr besonders viele Kooperationen, oder da gibt es einfach mit Österreich und mit euch viele Verbindungen?
Ich meine, der Dachraum ist natürlich schon, also Deutschland und die Schweiz sind unglaublich wichtig. Die Vernetzung funktioniert perfekt. Das ist natürlich ähnliche Lebenskultur am Ende des Tages, die uns da auch zusammenbringt. Ein Vorbild, was Gleichstellung angeht, sind schon immer auch die nordischen Länder bzw. Großbritannien. Also Großbritannien, weil dann, du siehst, 1:1 repräsentiert die verschiedenen Ethnien, Männer, Frauen, ganz anderes Standing, sehr unternehmerisch, also Entrepreneurship kommt nicht so ungefähr das Wort aus diesem Sprachraum, das wir dann auch europaweit nutzen, egal ob in Frankreich oder in Österreich. Das heißt, es ist einfach ein Vorreiter und hat auch Unternehmen in einer viel größeren Zahl, als es jetzt zum Beispiel in Österreich vorzufinden ist, nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Ländergröße, wohlgemerkt. Und in den nordischen Ländern ist das Thema Gleichberechtigung vor allem im sozialen Alltag ganz anders gelöst. Also das Thema Kinderbetreuung, Karenzzeiten, das Standing dann von Müttern und Vätern, um da auch konkret bei der Familie zu bleiben, ist einfach ein anderes. Das heißt, das sehe ich mehr als
gesellschaftliches Vorbild.
Ganz genau. Und auch als Ziel, dass man da etwas davon lernen kann. Kollaboration für uns als Fonds und als Female Founders funktioniert tatsächlich über ganz Europa. Also da ist es immer sehr gut möglich, und ich würde fast sagen, einfach Verbündete zu finden, weil das Thema ist einfach relevant. Man sieht den gesellschaftlichen Impact und dann auch den wirtschaftlichen Impact. Insofern sind wir da auch sehr glücklich darüber, dass wir da wirklich teilweise langjährige Partnerschaften haben, über die ganze EU hinweg.
Ja. Und von den Branchen her, gibt es irgendwas, jetzt wenn ihr die Gründerinnen euch vor Augen führt, in welchen Bereichen sind die sehr aktiv? Ich meine, momentan redet man ja sehr viel über AI, künstliche Intelligenz, aber würdet ihr sagen, die Frauen zieht es in bestimmte Gebiete oder ist es querbeet?
Es sind zwei Themen, die wir besonders sehen. Das eine ist Klima und Nachhaltigkeit. Da gehört alles dazu, wenn es darum geht, seltene Erden zu recyceln, Ressourcen längerfristig nutzbar zu machen, aber natürlich auch, wie gehe ich mit den Effekten des Klimawandels um? Was bedeutet es, wenn meine Fabrik plötzlich überschwemmt wird jedes zweite Jahr? Mhm. Also auch das hat ja ganz klare wirtschaftliche Implikationen. Da geht es jetzt nicht um uns als Einzelpersonen, ob wir eine Holzzahnbürste nutzen, sondern darum, dass man sagt, was passiert, wenn der Klimawandel so weitergeht, wie er sich aktuell entwickelt. Und das ist einfach eine wissenschaftliche Selbstverständlichkeit, dass das leider so ist. Der zweite Bereich ist das Thema Gesundheit. Mhm. Auch hier ist ganz klar, Gesundheitssysteme sind immer mehr unter Druck. Wir sehen das in Österreich, wir sehen das in anderen Ländern. Plus es gibt glücklicherweise sehr, sehr viele Teams, die auch an der Erforschung gewisser Krankheiten arbeiten. Das heißt, wie kann man dann Symptome lindern oder natürlich überhaupt gewisse Dinge überhaupt verhindern oder ausrotten. Und das wirkt sich auch bis in die Startup-Szene hinein aus.
Also wirklich sehr sinnstiftende und gesellschaftlich relevante Bereiche, die da angesprochen sind.
Ja.
Ich glaube, du hast einmal gesagt, Frauen lösen die Probleme, die niemand anderer oder nicht für sie gelöst hat bis jetzt, weil man einfach das Thema Frau und so weiter nicht so, also gerade im Medical-Bereich, obwohl es die Mehrheit oder zumindest 50% der Bevölkerung betrifft, war das immer so ein Nischenthema, obwohl der Markt enorm ist.
Ja, Gender-Medicine zum
Beispiel. Gender-Medicine, genau. Ja. Also das finde ich so schön, wenn man sich das so vorstellt. Frauen lösen Probleme, die sonst bis jetzt nicht für sie gelöst wurden. Deswegen gibt es immer den Markt, es gibt immer die Indikation und es ist ein Problem, das wichtig ist, also das man dringend lösen muss, weil sonst niemand andere macht. Also ich finde, das ist schon
ein, ja. Was mich auch ein bisschen umtreibt, wenn jetzt gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz oder Machine Learning die ganzen Programmierer Männer sind, was das in weiterer Folge auch bedeutet, für die Ergebnisse, die die KI dann bringt. Also ich glaube, da wäre es auch gut, wenn man mehr Weiblichkeit reinbringen würde.
Das ist ein extrem valider Punkt. Das ist auch wirklich die Frage, auch hier ist es eigentlich 5:05 am Ende des Tages, weil all diese Modelle sind ja jetzt schon überall, also umgeben uns ja tagtäglich, auch die Endkonsumenten. Und auch hier ist es ja schon so, dass auch die Politik durchaus regulativ eingreifen kann. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, reguliert die EU ohnehin schon zu viel? Zerstört sie unseren Markt? Es ist ein sensibles Thema, aber eines, bei dem auch ich als Technologieinvestorin dennoch der Meinung bin, es muss durchdacht werden, welche ethischen und sozialen Auswirkungen gewisse Technologien auch haben. Während wir sie natürlich nutzen sollen, um, wie gesagt, überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist eben kein Schwarz-Weiß. Das macht das Thema auch teilweise mühsam, weil es wenige einfache Antworten gibt. Aber ja, es braucht auch hier mehr Frauen und es braucht auch hier dieses Bigger Picture, was bedeutet das für uns und die zukünftigen Generationen.
Ja, und auch vielleicht ein Appell an die Zuhörerinnen, dass es ja, da gibt es dieses schöne Konzept von diesen drei Kreisen und nur im innersten Kreis ist man auch wirklich, hat man die Kontrolle über etwas. Und im weiteren Kreis hat man so diesen Kreis, wo man auch Einfluss hat und dann ist es so Circle of Concern, also wo man betroffen sein kann. Und ich glaube, wenn es um KI geht und all diese Themen und auch um das Thema Finanzbildung, für das wir auch quasi da sind, dann ist es ein Appell an alle zu sagen, nur weil ich nicht hinschaue, geht es nicht weg. Ja? Bedeutet, und ich zitiere da jetzt jemanden, der bei uns einen KI-Workshop gehalten hat vor 2 Wochen, der gesagt hat, der Beste bei ihm im Team, also in dem Fall war es ein Mann, der kann keine Programmiersprache, aber der weiß, wie er mittlerweile die KI-Bots quasi befüllt, damit diese Bots ihm die Software und das Coding schreiben. Bedeutet, es gibt so viele Möglichkeiten und wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Es geht jetzt gar nicht mehr so sehr um das Softwareprogrammieren, sondern es geht darum, dass man mit Sprache und mit Empathie und einem würdevollen Zugang unter Anführungszeichen versteht, dass man als Userin natürlich auch die Zukunft der KI mitgestaltet. Und wenn ich nicht mit dabei bin, dann ist das wieder, dann haben wir Daten, die gebiased sind und so weiter und dann ist es auch keine künstliche Intelligenz, von der man reden kann, sondern eher einfach nur ein System, weil wenn etwas so gebiased ist, dann kann es nicht so gescheit sein. Und ich glaube, dass es da wirklich, also der Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Corporate Leaderinnen und Leader, wie die Nina gesagt hat, es ist 5:12, das ist jetzt gar nicht im Negativen, sondern Ownership bedeutet, dass man jetzt im Unternehmen dieses Thema auch angeht und mitgestaltet, statt dann immer nur überrascht zu sein, dass es jetzt da ist.
Und es sind viele Hürden offenbar gar nicht da, von denen man glaubt, dass sie da sind.
Genau, ja. Also absolut, da kann man wirklich viel mitgestalten und das ist, glaube ich, der Tenor, dass man hoffnungsvoll bleibt.
Fein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt einen breiten Bogen gespannt. Liebe Natascha, liebe Nina, vielen Dank für die vielen Einblicke. Möchtet ihr am Ende uns noch irgendwas mitgeben, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Wo findet man euch am schnellsten? Über den Newsletter hast du gemeint?
Über den Newsletter und auf LinkedIn und Instagram, Female Founders Global.
Und darüber hinaus, Frauen, bitte einfach machen.
Ja.
Anfangen.
Just
do it. Das
ist
das Allerwichtigste.
Wunderbar. Dankeschön. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und habe wirklich diese halbe Stunde mit euch jetzt unglaublich genossen. Vielen Dank für den tollen Austausch.
Danke dir.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.